Guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch heute ganz herzlich zum Gottesdienst am 2. Mai 2021. Gestern war ja der 1. Mai, aber da haben wir wohl nicht so viel gefeiert. Aber wir können heute Jesus feiern, hier im Gottesdienst, und sein Wort hören. Und dafür freue ich mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und hierher gekommen seid. Ja, sich auf den Weg machen und auf Spur bleiben ist ganz wichtig für uns. Heute hat der Thomas eine Predigt vorbereitet. Das ist die letzte in der Reihe Auf Spur bleiben. Und wenn man auf Spur bleiben will, muss man sich auch auf den Weg machen. Und der Titel heute ist Fortschritt, Ende, Neuanfang. Jetzt, wenn ihr euch auf den Weg macht, so wie heute Morgen, da seid ihr ja aufgestanden, habt euren Schweinehund überwunden, nicht liegen bleiben, faulenzen, sondern euch ist wichtig, das Wort zu hören. Und jetzt fragt euch mal, was bewegt euch? Was bringt euch in Bewegung, um auf dem Weg zu bleiben? Was bewegt euer Herz? Worauf richtet ihr euren Blick aus? Richtet ihr euren Blick darauf aus, was alles in der Welt geschieht? Das ganze Elend, die ganzen schlimmen Dinge, die passieren. Richtet ihr euren Blick auf Angst aus, vor Corona sich anzustecken oder finanziell pleite zu gehen oder worauf auch immer, dass hier alles den Bach runtergeht? Richtet ihr euren Blick darauf aus, auf den Fortschritt, den die Menschen müssen ständig irgendwelche Fortschritte machen, ob in der Wissenschaft, vielleicht in der Technik, in der Medizin, mit dem Glauben daran, dass euch das weiterhilft? Richtet ihr euch, lasst ihr euch von euren Ängsten vielleicht behindern, auf dem Weg zu bleiben? Oder richtet ihr euren Blick auf Jesus aus? Auf Jesus, der uns Zusagen gegeben hat in seinem Wort. Und das Wort, das wir in der Bibel finden, das Wort, das uns Hoffnung schenkt. Also dieses Geschenk der Hoffnung kann uns auch weiter auf den Weg bringen. Ich möchte auf Spur bleiben und ich hoffe, dass ihr auch euch auf den Weg macht und auf Spur bleiben wollt und euch nicht davon abbringen lasst, gerade in dieser Zeit. Aber es ist auch eine Zeit der Gnade. Wir dürfen jetzt zu Jesus kommen und diese Hoffnung annehmen. Und ich wünsche euch heute ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Predigt und für die Worte, die der Thomas uns jetzt weitergeben wird. Und darum möchte ich noch beten. Lieber Herr, Lob und Ehre sei deinem Namen. Ich danke dir für deine Worte, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass der Thomas jetzt deine Worte in Weisheit und Stärke weitergibt an uns. Und ich bitte dich auch, lass den Heiligen Geist in uns wirken, der uns dein Wort offenbaren will, dass unser Glaube und unsere Kraft und unsere Weisheit wächst in deinem Namen und dass du bei allen jetzt auch bist, die nicht hier sein können, Herr, die aus Krankheitsgründen vielleicht verhindert sind oder aus anderen Gründen oder weil sie arbeiten müssen. Du kannst auch da wirken und dein Wort weitergeben, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, die du uns schenkst und für deine große Liebe. Du bist ein guter Gott und wir loben dich, Herr. Und ich danke dir jetzt, dass du uns hilfst, auf Spur zu bleiben und den Weg zu gehen, auch mag er noch so schmal sein, Herr. Von ganzem Herzen, in Jesu Namen, Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen, auch allen, die jetzt vielleicht heute zum allerersten Mal hier sind in der FEG Korbach. Wir sind eine Gemeinde, die sich so mit aller Gewalt gegen die Lethargie in unserer Gesellschaft stemmt. In unserer Gemeinde ist viel los. Vielleicht einfach nochmal, Kerstin, an dich ein super großes Dankeschön. Wir haben Zuwachs bekommen im Gottesdienstleitungsteam. Heute die erste Moderation von Kerstin Piepke, das finde ich total großartig. Danke Anna für die wunderbare Musik. Ich finde das immer so faszinierend. Es gibt ein paar Noten und diese wenigen Noten in Verbindung mit einem schönen Gesang, in Verbindung mit einem Instrument, tun unseren Herzen manchmal so sehr gut. Wir haben in dieser Woche begonnen mit einem neuen Hauskreisprojekt, das sich über Zoom trifft. Und ja, das Miteinander sind einfach alles so schöne, gute Nachrichten, die zeigen, dass wir als Gemeinde sehr, sehr lebendig sind. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe. Allerdings enden wir auch heute mit dieser Reihe auf Spur bleiben. Wir werden das gleich hier vorne sehen. Die letzten 8 Gottesdienste haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben uns mit grundlegenden Überzeugungen des Christentums beschäftigt, den grundlegenden Überzeugungen der christlichen Gemeinde, um auf Spur zu bleiben. Und ich möchte ein kleines Experiment mit euch machen, ganz zu Anfang. Stellt euch mal die Frage, was wäre das Allerschlimmste, was in deinem Leben passieren könnte? Mal ganz kurz, jeder für sich. Was wäre das Allerschlimmste, was jetzt in deinem Leben passieren könnte? Und jetzt stellt euch die Frage, was gibt euch Hoffnung? Wonach streckt ihr euch aus? Woran haltet ihr euch fest? Heute geht es um die Bedeutung der Geschichte, in der wir leben. Und dabei schauen wir uns nicht die ganze Geschichte an. Das heißt, wir beginnen nicht bei Adam und Eva. Wir fokussieren uns heute auf einen konkreten Teil der Geschichte, nämlich das Ende. Wie sieht das Ende aus? Vielleicht kennen einige diese Buchreihe Finale, ein Science-Fiction-Roman mit biblischen Bezügen. Und worum geht's da? Mitten in der Nacht verschwinden in einem einzigen Augenblick auf der ganzen Welt Millionen Menschen. Viele bleiben zurück und brechen verzweifelt zusammen, weil sie hilflos mit ansehen müssen, wie ihre geliebten Angehörigen vor ihren Augen verschwinden. Die Entrückung hat begonnen. Plötzlich führerlos gewordene Fahrzeuge geraten außer Kontrolle. Ein Roman mit einer starken Vermischung von biblischen Aussagen und spektakulärer, sensationslustiger Science-Fiction. Das ist nicht alles wahr. Aber die Frage ist, wie sieht das Ende wirklich aus? Oder gibt es gar kein Ende? Ist das Leben so ein ewiger Kreislauf? Das Leben, das nie endet. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir unterscheiden zwischen zwei ganz wichtigen Zeitkonzeptionen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Menschen auf diesem Globus, die haben so dieses Verständnis von Zeit als einem mythisch-zyklischen Kreislauf. Also alle Dinge wiederholen sich. Es geht immer und immer wieder. Was stirbt, aufersteht zu neuem Leben, indem es zu Humus wird oder zu irgendetwas anderem. Und für viele ist es vielleicht eine hoffnungsvolle Botschaft. Ich habe gestern mit meiner Tochter so drüber gesprochen und dann sagte sie so, oh, wenn es im Leben immer und immer so weitergeht, dann bedeutet es ja, dass es eigentlich auch nie so ein Happy End wird oder geben wird. Dann geht ja weltweite Armut, Zerstörung der Umwelt, diese ganze Gewalt, die zu entdecken ist, dann geht das ja alles immer so weiter und endet niemals. Albert Einstein hat dazu Folgendes gesagt, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir nicht ganz so sicher. Daneben steht auf der anderen Seite, und das ist mehr so das biblische Zeitempfinden, es gibt ein geschichtlich lineares Zeitempfinden. Und das bedeutet, es geht nicht einfach immer endlos weiter und die Dinge wiederholen sich, sondern es gibt einen Startpunkt und es gibt auch einen Endpunkt. Irgendwann wurden Menschen erschaffen und irgendwann ist es auch so, dass Menschen sterben. Und dann ist die Frage, okay, wie geht es weiter? Aber ein linearer Ablauf bedeutet, das Leben ist eher wie so ein Pfeil, auf dem wir unterwegs sind. Und alles, was passiert ist, passiert nicht noch einmal. Und die Geschichte steuert auf einen Punkt zu. Und dann spricht die Bibel von einem sogenannten doppelten Ausgang der Geschichte. Es gibt einen Himmel und es gibt einen anderen Ort. Und vielleicht ist es gut, wenn wir die Vorstellung, dass Gott die Menschen in eine finstere Grube wirft und die Menschen schreien, lass mich hier raus, es tut mir alles so leid, so diese Abrechnung, wenn wir diese Vorstellung vielleicht so ein klein wenig korrigieren. C.S. Lewis hat gesagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen, die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Also kurzum, Hölle als der Ort, wo sich jemand aus freien Stücken eine Identität ohne Gott selbst gewählt hat. Also das, was er Zeit seines Lebens gelebt hat, bekommt er dann am Ende seines Lebens. Heute schauen wir uns den Himmel an. Und der Himmel hat viel zu tun mit einer Hoffnung. Und ich möchte euch, bevor ich gleich den Bibeltext vorlese, euch kurz mit hineinnehmen in ein Ereignis, das für mich bis heute von großer Bedeutung ist, das aber eigentlich schon sehr, sehr lange her ist. Als ich 7, 8 Jahre alt war, sind zwei Jugendliche aus meiner Gemeinde, einige von euch wissen das, bei einem schrecklichen Motorradunfall ums Leben gekommen. Diese zwei Jugendlichen waren in den 20ern und ihr so blühendes Leben nahm auf einmal ein sehr abruptes Ende. Und das Ganze war so furchtbar. Das ist furchtbar, wenn junge Menschen so abrupt aus dem Leben gerissen werden. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie eine der Mütter 2 Wochen nach der Beerdigung das Kinderprogramm in unserer Gemeinde geleitet hat. Und ich saß mit dabei. Und wir als Kinder, wir haben uns angesehen und uns gefragt, hey, warum macht sie das? Und wir haben ihr angesehen, dass es ihr nicht leicht fiel. Sie kämpfte regelrecht, aber sie warte Fassung. Und auf einmal brach es aus ihr heraus und sie fing schrecklich an zu weinen. Und auf einmal fing sie sich wieder nach einigen Momenten und sie sagte dann, ich bin so froh, dass ich meinen Jungen einmal wiedersehen werde. Und ich weiß, dass er jetzt vom Himmel auf uns herabsieht. Und mich hat dieser Vormittag ziemlich umgetrieben. Ich bin nach Hause gekommen und ich wollte nichts essen, ich wollte nichts trinken. Ich saß auf dem Podest unserer großen Treppe und ich musste ständig darüber nachdenken, hey, was ist am Ende meines Lebens? Gibt es tatsächlich so etwas wie einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine neue Existenz? Gibt es tatsächlich so etwas wie Auferstehung? Oder interessanterweise habe ich als Junge gedacht, hey, das Leben ist auch nach dem Tod nicht einfach vorbei, sondern damals dachte ich, hey, du existierst irgendwie weiter, aber du befindest dich wie in einem Nichts. Und das war damals eine sehr, sehr schlimme Vorstellung für mich. Und es kann gut sein, dass ich Jesus auch aus einem Grund heraus kennengelernt habe, weil ich so irrsinnige Angst davor hatte, vor einer ewigen Existenz, die nicht angebunden ist an Gott. Wisst ihr, Menschen können nicht ohne Hoffnung leben, auch nicht ohne Sinn. Oder die Überzeugung, dass es Dinge gibt, für die es sich mehr lohnt, sich zu investieren, als für andere Dinge. Und Menschen investieren sich heute in viele Dinge. Sie setzen ihre Hoffnung auf die große Liebe, machen Karriere. Manche setzen auf die Politik oder auf soziales Engagement. Manche setzen alles auf Geld und was es ihnen ermöglicht. Und wenn das schief geht, dann gibt es plötzlich keine Hoffnung mehr. Dann bricht alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Warum? Weil jeder andere Retter außer Jesus Christus kein Retter ist. Wenn deine Karriere zerbricht, dann kann sie dir nicht vergeben. Und ich möchte mit euch jetzt so einen Blick werfen in die Hoffnung, in die tiefe Hoffnung, die Bibel uns gibt. Und wir machen jetzt eine Reise zum letzten Buch der Bibel, und zwar zur Offenbarung. Und ich möchte 2 Sequenzen, einmal aus dem Kapitel 21 und auch aus dem Kapitel 21 und 22 vorlesen. Zunächst die ersten 6 Verse aus dem Kapitel 21. Und da schreibt Johannes, Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf: Schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Und dann aus Kapitel 22. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr und alle ihre Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Das sind zwei Abschnitte aus der Bibel, die sehr viel Hoffnung beinhalten, aber nicht nur eine vage Hoffnung, es könnte sein, sondern es ist eine sehr nuancierte Hoffnung. Johannes schreibt hier: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Johannes schreibt hier in eine Situation, in der Menschen es wirklich nicht leicht hatten. Und ich möchte mit euch so diese Frage erstmal nachgehen: Welche Hoffnung brauchten die Menschen damals, die das zum allerersten Mal lasen? Johannes bekommt einen Blick in die Zukunft, aber wenn wir uns schauen, wer diese Leser waren, dann stellen wir fest, sie waren in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Da gehen die Meinungen heute auseinander. Heute sagen viele Menschen, so schlecht geht es uns eigentlich gar nicht, also zumindest nicht hier in Deutschland. Und wir in diesem Land sind eigentlich noch recht gut durch diese Krise gekommen. Andere bewerten das völlig anders. Johannes schreibt hier für einen ganz bestimmten Zweck, nämlich Menschen, die wirklich sehr entmutigt waren, um ihnen neue Hoffnung zu geben. Die Christen hier, denen Johannes schreibt, die lebten am Ende des ersten Jahrhunderts. Und einige von euch, die Offenbarung vielleicht schon einige Male gelesen haben, die wissen so in den ersten Kapiteln, da geht es um die sogenannten Sendschreiben und wir bekommen mit, wie es den Menschen in den ersten Gemeinden so ging, was sie durchmachen mussten. Und es hatten sehr, sehr schwere Zeiten begonnen. Die Christen waren Verfolgung ausgesetzt und vielen, vielen Problemen und die meisten hatten zu kämpfen. Und viele konnten das gar nicht ahnen, dass alles nur noch schlimmer werden würde. Und was tut Johannes? Er gibt ihnen Hoffnung. Und du brauchst Hoffnung für die Zukunft, damit du in der Gegenwart leben kannst. Wenn du keine Hoffnung hast für deine Zukunft, dann ist deine Gegenwart sehr fragil. Dann bist du vielleicht sehr empfindlich und dann bist du sehr schnell aus der Spur zu bringen. Aber diese Hoffnung, von der Johannes spricht, sie muss auf der einen Seite sehr transzendent sein, sie muss göttlich sein, sie muss größer sein als dein Erfahrungshorizont und sie muss auch sehr realistisch sein. Die Hoffnung, die du hast, an der du dich wirklich klammern kannst, die muss größer sein als Selbstverwirklichung. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bedürfnispyramide von diesem Psychologen Maslow kennt, der sagt, hey, am Anfang ist das Wichtigste, dass der Mensch seine körperlichen Bedürfnisse befriedigen kann, dass er Sicherheit erlebt, soziale Beziehungen, soziale Anerkennung und das Wichtigste ist Selbstverwirklichung. Und diese Pyramide wurde in den letzten Jahren erweitert um diesen Punkt Transzendenz. Der Mensch braucht etwas, was über ihn hinausgeht. Aber die Hoffnung muss auch so realistisch sein, dass sie deinem Leben in schwersten Momenten tatsächlich eine Hoffnung ist. Was meine ich mit transzendent genug? Was bedeutet das? 2011, vielleicht können sich noch einige daran erinnern, gab es hier in Deutschland einen sehr, sehr schlimmen Vorfall. 3 Frauen im Alter von 16 bis 19 Jahren haben sich in Kloppenburg in einem Waldstück verabredet, sich über das Internet verabredet, um was zu tun? Um sich selbst umzubringen. Sie trafen sich in diesem Wald, sie bauten ein Zelt auf, legten das Zelt aus mit diesen Einweggrills, steckten diese Grills an und starben dann an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Und Tage später hat man diese Frauen in diesem Waldstück entdeckt und man hat eine Sequenz vielleicht aus einem Tagebuch gefunden. Und dort stand drauf, wenn ich sterben würde, wer würde mich vermissen? Wer würde mich Stückchen Scheiße schon vermissen? Vielleicht hatten es diese Frauen wirklich schwer im Leben. Ich weiß es nicht, ich habe sie nie kennengelernt. Fakt ist, sie hatten nichts, was größer war als ihre persönliche Selbsteinschätzung. Und jetzt mal ein anderes Beispiel. Einige von euch kennen Joni, diesen Film. Joni Erickson Tada, eine gut aussehende Frau. Und sie bricht sich das Genick bei einem tragischen Badeunfall mit 17 Jahren. Und sie ist von dem Augenblick an total gelähmt. Keine Hoffnung auf Heilung. Und sie führte trotzdem ein erfülltes und sehr einflussreiches Leben. Und sie schreibt in ihren 60ern Folgendes: Wenn ich zum Hochzeitsfest des Lammes komme, also das ist ein Bild auch aus der Offenbarung, aus Kapitel 19, wenn ich zum Hochzeitsfest des Lammes komme, das Erste, was ich tun werde, ist, mich auf meine auferstandenen Beine zu stellen, mich vor Jesus verbeugen und dann werde ich tanzen, tanzen, tanzen. Und dann fragt sie, kannst du dir vorstellen, welche Hoffnung die Auferstehung jemandem bedeutet, dessen Rückenmark total zerfetzt ist, der in seinem Leben keine Hoffnung auf Heilung hat? Hier ist eine Person, die eine Hoffnung hat, die transzendent genug ist, um ein ganzes Leben im Rollstuhl zu ertragen, ohne jegliche Hoffnung auf Heilung. Diese 3 Frauen hatten eine solche Hoffnung offenbar nicht. Aber diese Hoffnung muss auch realistisch genug sein. Was bedeutet das? Als ich Pastor meiner allerersten Gemeinde war, besuchte ich ein Ehepaar, das gerade anfing, unsere Gemeinde zu besuchen. Und interessant war, dass beide anfingen, so ihr Leben aufzuräumen. Sie hatte aufgehört, sich spirituellen Heilslehren zu verschreiben. Sie hatte sich vorher mit okkulten Praktiken auseinandergesetzt. Und mit all dem hörte sie auf. Er trat aus seiner sozialen Isolation heraus. Sie zogen um und beide gingen in unsere Gemeinde. Und dann riefen sie mich an und haben gesagt, Mensch, wir waren dann irgendwann beim Du, Thomas, irgendwas ist komisch. Wir räumen unser Leben auf. Wir gehen jetzt in eine Gemeinde. Wir haben all unsere Hoffnung auf Gott gesetzt. Und irgendwie stimmt etwas nicht. Wir sind beide so krank geworden. Wie passt das zusammen? Ich dachte, wenn man so mit Gott lebt, dann ist alles irgendwie gut und unkompliziert und nur noch Hoffnung. Und damals war ich 10% weniger weise und 10% weniger mitfühlend als heute. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, wisst ihr was, Jesus hat viel besser gelebt als ihr und ihm ging es auch nicht besser. Er hat es auch nicht wirklich leicht in diesem Leben. Er wurde abgelehnt. Am Ende war er obdachlos. Er wurde gefoltert und sogar getötet. Warum erzählst du uns das eigentlich? war die Frage. Wisst ihr, sie hatten eine neue Hoffnung. Man könnte sagen, sie setzten alle ihre Hoffnung auf Gott. Aber diese Hoffnung war nicht realistisch. Diese Hoffnung war völlig überzogen. Die Hoffnung muss transzendent und auch realistisch sein. Und Johannes spricht hier zu den Leuten, die so unendlich viel durchmachen mussten, die ein wirklich schweres Leben hatten, und er wollte ihnen eine Hoffnung geben, die transzendent genug war und auch realistisch genug. Und sie war es. Sie war beides. Neulich habe ich ein Buch gelesen über verschiedene Kulturen im Umgang mit Leid. Jeder geht mit Leid anders um. Und in diesem Buch ging es in einer Passage darum, warum die Christen inmitten des Römischen Reiches eine solche Glaubwürdigkeit hatten. Warum sie inmitten eines Römischen Reiches scheinbar so explodierten, dass die Römer das Christentum dezimieren wollte aufgrund von Christenverfolgung. Das Christentum also als eine massive Kraft in einer säkularen Kultur. Warum? Weil die Menschen erlebt haben, dass die Christen anders mit Leid umgehen konnten. In Pestzeiten blieben die Christen in den Städten, um Kranken zu helfen. Viele steckten sich dabei selber an. Sie gingen in die Arena zu den Löwen und leugneten nicht, dass sie Christen waren. Sie bekannten ihren Glauben und waren bereit, dafür zu sterben. Und die Hoffnung der Christen auf Ewigkeit war so überzeugend und hat ihre Mitmenschen fasziniert. Wisst ihr, wer glaubt, leidet nicht weniger, aber anders. Alle Religionen zeigen Wege, mit Schmerz, Verlust und Tod umzugehen, aber die Frage ist, wie wirkt sich das in deinem Alltag aus? Was nützt dir die Hoffnung, die du hast in deinem Alltag? Und die ersten Christen haben eine Hoffnung gefunden, die wirklich alltagsrelevant war. Und schauen wir uns in einem zweiten Schritt jetzt mal an, wie sah denn die Hoffnung wirklich aus? Was für eine Hoffnung haben denn die ersten Christen tatsächlich bekommen? Und es gibt 20 Dinge in diesem Bibeltext, den ich gerade vorgelesen habe, die, sagen wir mal, für rationale Leser etwas merkwürdig klingen. Also zum Beispiel: ein Lamm auf einem Thron. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Lamm auf einem Thron gesehen hat. Oder eine Stadt in einem Hochzeitskleid. Die Blätter von Bäumen, die den Völkern zur Heilung dienen. Das, was wir hier lesen können, das ist ein ganz bestimmtes, und das ist sehr wichtig, dass du das einordnen kannst. Das ist ein ganz bestimmtes literarisches Genre. Vielleicht schon mal gehört, Apokalyptik. Und das ist wie Poesie, wie visionäre Literatur. Es geht um Bilder und Symbole, die einen einzigen Zweck haben: Menschen möglichst schnell viele Informationen zu vermitteln. Und wenn du dich mit diesen Bildern konfrontierst, dann bekommst du eine Menge Informationen über das, was christliche Hoffnung wirklich bedeutet. Eine Hoffnung, die real ist und die dich befähigt, mit allem fertig zu werden. Und ich weiß, dass einige hier sitzen, die sehr traurig sind, weil sie in den vergangenen Wochen erleben mussten, dass es da einen Verlust gab. Und vielleicht sitzen andere hier, die auch sehr erschüttert sind, innerlich sehr erschüttert. Und ich glaube, dass die christliche Hoffnung eine Hoffnung ist, die dir helfen kann, mit allem fertig zu werden. Und ich möchte mit euch drei Bilder der Hoffnung anschauen. Bilder der Hoffnung, die die ersten Christen bekommen haben. Und ich habe diesen Hoffnungsbildern drei Namen genannt. Einmal Miteinander Deluxe, Makellos Schön und Meine Zukunft. Miteinander Deluxe. Lesen wir nochmal Vers 2 aus dem Kapitel 21. Johannes schreibt: ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Hier ist die Rede von einer Stadt. Welche Assoziationen verbindest du mit einer Stadt? Oder vielleicht anders gefragt, was ist das, was eine Stadt zur Stadt macht? In Waldeck-Frankenberg haben wir eine Bevölkerungsdichte von, schätzt mal, 85 Einwohnern pro Quadratkilometer. In der Metropolregion Tokio beträgt die Bevölkerungsdichte 2744 Einwohner pro Quadratmeter. Und in einer der höchsten Bevölkerungsdichten der Erde außerhalb von Großstädten weist das Nildelta eine Menge auf, 60 Millionen Menschen, nicht auf einem Quadratkilometer, sondern auf 24.000 Quadratkilometern. Also Stadt bedeutet, es gibt eine große Dichte an Menschen. Stadt bedeutet, dass es da überall Menschen gibt. Der Himmel ist kein Dorf. Und jetzt haben gerade Städte aber nicht den allerbesten Ruf. Ich weiß nicht, was du verbindest mit Stadt. Vielleicht denkst du an Krawalle, Straßenschlachten, Korruption, Drogenbosse, Jugendkriminalität, Armenviertel. In der Bibel taucht zum allerersten Mal eine Stadt auf, die auch keinen sonderlich guten Ruf hatte. Der Turmbau zu Babel. Und da lesen wir in 1. Mose 11, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Also Menschen bauen hier eine Stadt, aber nicht um Gott zu danken oder Schutz für Schutzlose zu schaffen, nicht um einen gefahrlosen Raum für Familien zu kreieren, nicht um Kreativität zu multiplizieren oder die Größe Gottes zu entdecken. Nein. Und deshalb ist der Turmbau zu Babel für uns alle wie so ein Spiegel. So leben Menschen in einer Stadt nicht für andere, sondern meistens für sich selbst. Aber diese himmlische Stadt ist völlig anders. Und deshalb kommt sie auch vom Himmel, weil es eine Stadt ist ohne Sünde. Eine Stadt ohne Sünde. Und deshalb hat Jean-Paul Sartre recht, wenn er sagt, die Hölle, das sind die anderen. Der Himmel ist anders. Der Himmel ist keine Fortsetzung des Lebens auf der Erde. Der neue Himmel und die neue Erde, eine Stadt, in der es eine unglaublich hohe Dichte an Menschen geben wird, aber die Beziehungen werden perfekt sein. Ich weiß nicht, wie du dir dein Ende vorstellst. Wie stellst du dir das vor? Wie stellst du dir dein Ende vor? Und es gibt ja tatsächlich Menschen, die sagen, naja, irgendwann sterbe ich und dann werde ich den Boden düngen und ich werde Humus werden und andere werden von dem, was ich repräsentiere, leben. Und das ist so meine Vorstellung. Oder ich werde so eine Art Sternenstaub werden und mich verteilen im Universum und Teil so einer universalen Seele werden. Ist das eine schöne Vorstellung? Wisst ihr, was ist die schönste Zeit in unserem Leben? Ich glaube, die schönste Zeit in unserem Leben ist die, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die wir lieben. Und die schrecklichste Zeit in unserem Leben ist die, wenn uns die Menschen, die wir geliebt haben, genommen werden. Und wenn du sagst, ich sterbe und werde zu Sternenstaub oder ich werde Teil einer universalen Seele, dann bedeutet das im Klartext, hey, du hörst auf, eine Person zu sein. Du beraubst dich von etwas, von dem du eigentlich sagst, dass es dir das Allerwichtigste ist. Und die Bibel sagt, hey, wenn du stirbst, dann bleibst du eine Person und du lebst in einer perfekten Stadt, in Beziehungen, die einzigartig sind. Du hörst nicht einfach auf, ein Individuum zu sein. Und ich glaube, alle, die wir hier sitzen, wir sehnen uns nach so tiefen, echten Beziehungen. Vielleicht sitzen einige hier, die sagen, ich bin Menschen so leid, ich habe es so satt, enttäuscht zu werden. Aber der Himmel ist ein Ort, wo Menschen unter dir sind, wo Menschen über dir sind und neben dir sind. Der Himmel ist voll von Menschen und die Beziehungen werden einzigartig sein. Es wird nicht die Situation geben, wo du dem anderen etwas nicht erzählst aus Angst, dass er dich jetzt nicht mehr lieben könnte. Sondern es herrscht völlige Transparenz und Liebe und Wertschätzung. Es gibt einen Schriftsteller namens John Updike, der hat in seinen Lebenserinnerungen Folgendes geschrieben, warum das Christentum für ihn so wichtig ist. Und ein Kapitel trägt diesen Titel: Für immer ein Selbstsein. Die christliche Hoffnung beinhaltet, dass du dich nicht irgendwann auflöst und Teil einer universalen Seele wirst, dich in Sternenstaub auflöst, sondern du wirst ein Individuum bleiben und du wirst in einer Stadt leben. Das zweite ist makellos schön. Vers 2, es wird nicht nur eine Stadt geben, sondern diese Stadt wird festlich geschmückt sein wie eine Braut für ihren Bräutigam. Die meisten von euch wissen, dass diese Bilder in der Bibel verschiedene Dinge über unsere Beziehung zu Gott vermitteln. Und die Bibel sagt uns, dass wir eine Stadt bewohnen, aber die Bibel sagt auch, dass Gott eine intime Liebesbeziehung zu uns haben möchte. Deshalb ist er nicht nur ein Gott, der sich zu uns wie ein König zu seinen Untertanen verhält, er verhält sich zu uns auch wie ein Ehemann zu seiner Frau. Wir sind seine Braut, er liebt uns und er nimmt uns in seine Arme. Hier wird nicht nur gesagt, da ist eine Stadt, sondern da ist eine Braut. Und das bringt die Tatsache zum Ausdruck, dass wir schön sein werden. Und genau darum geht es hier in diesem Bibeltext. Ich habe euch hier mal so ein Bild mitgebracht, könnt ihr das erkennen? Das ist das Bild einer standesamtlichen Hochzeit in Rheinbach in der Nähe von Bonn. Dort hat man nämlich die Möglichkeit, unter Wasser zu heiraten. Ich habe so gedacht, oh Mann, schade, dass ich schon verheiratet bin. Diese Gelegenheit hätte ich gerne wahrgenommen. Standesamtliche Hochzeit unter Wasser. Meine erste Frage war, warum um Himmels Willen kommen Menschen auf die Idee, an einem solchen Tag unter Wasser zu heiraten? Also warum machen Menschen das? Warum möchte man an einem solchen Tag sich so bekleiden? Und jeder von uns weiß, hey, der Tag der Hochzeit, das ist so ein absolut besonderer Tag. Wir wollen an diesem Tag wunderschön sein. Und weil nicht alle an diesem Tag in einem Taucheranzug wunderschön aussehen, entscheiden sich dann die meisten wahrscheinlich wieder für eine traditionelle Bekleidung. Aber am Tag unserer Hochzeit ist uns, den Frauen vielleicht noch mehr als den Männern, wichtig, richtig schön auszusehen. Und Hochzeitskleider leisten eine wirklich tolle Arbeit. Sie verdecken nämlich alle unsere Unvollkommenheiten. Und sie lassen uns zumindest für einen Moment wunderschön aussehen. In der Bibel heißt es in Epheser 5, dass Ehemänner ihre Frauen lieben sollen, so wie Christus die Gemeinde liebt. Und sich selbst für sie hingegeben hat. Und es heißt, dass er uns makellos und untadelig macht. Und das ist, was die Bibel sagt, in dem Moment, wo du beginnst zu glauben, in dem Moment, wo du Christ wirst, zieht Jesus Christus dir sein Hochzeitskleid an. Das Kleid seiner Gerechtigkeit, das Kleid seiner Rechtschaffenheit. Und in diesem Sinne bedeckt er dich äußerlich so sehr, dass es alle deine Unvollkommenheiten, all deinen Makel verdeckt. Gott sieht dich durch Jesus so, als hättest du niemals gesündigt. Jesus macht dein Leben schön. Und er bedeckt nicht nur deine Unvollkommenheiten, nein, der Heilige Geist kommt in dein Leben und du wirst tatsächlich mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frieden. Diese Dinge beginnen in dir zu wachsen durch den Glauben an Jesus. Du wirst nicht nur äußerlich mit seiner Schönheit bedeckt, sondern innerlich wirst du immer mehr wie er. Du wirst schön werden und bekleidet mit einer transzendenten und realistischen Hoffnung. Und wenn du in diese himmlische Stadt kommst, dann wirst du feststellen, dass du 100% schön und untadelig zu erkennen bist. Du musst dich nicht mehr schämen, nicht mehr verstecken. Du fühlst dich nicht mehr nackt und nicht mehr schamlos. Und die letzte Hoffnung, eine fantastische Realität. Ich war neulich in der Thalia-Buchhandlung hier in Korbach und man findet ja in Buchhandlungen ganz verschiedene Genres, Belletristik, Sachbücher, Reisebücher, das ist unglaublich. 5 Regale voll mit Reisebüchern, als ob der Mensch so ständig diesen Wunsch hätte, an einen anderen Ort zu verreisen, an einen schöneren Ort, an einen besseren Ort. Und es gibt die sogenannte Fantasy-Abteilung. Legenden, Mythen, Märchen. Einige von euch kennen den Autor Tolkien und der hat in einem Artikel, in einem Essay Folgendes geschrieben, eine Frage hat er formuliert. Warum lieben die Menschen das Genre Fantasy, obwohl sie wissen, dass es nicht Wirklichkeit ist? Warum lieben sie etwas, von dem sie genau wissen, hey, das ist nicht Realität? Und er schreibt, naja, sie lieben es aus folgenden Gründen. Die Menschen können in diesem Genre einfach aus der Zeit heraustreten. Sie können dem Tod entkommen, sie können eine Liebe haben ohne Abschied, eine Liebe, die keinen Abschied kennt. Sie können eine Kommunikation mit nichtmenschlichen Lebewesen erleben und sie können sehen, wie das Gute das Böse besiegt. Und Tolkien schreibt, in uns Menschen gibt es wie so eine Erinnerungsspur. Wir erinnern uns daran, dass wir für ein Leben geschaffen sind, wo diese Dinge eben nicht Fantasy sind, nicht Utopie sind, sondern tatsächlich Realität. Kapitel 21, Vers 4. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Weißt du, was passieren wird, weil Jesus Christus auferstanden ist? Weißt du das? Weil er von den Toten auferweckt wurde, aus diesem Grund hat er ein Loch in die Betonwand zwischen Fantasy und Realität geschlagen. Das heißt, weil Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, wird die Geschichte eines Tages enden und die, die an ihn glauben, werden an einem Ort sein, an dem es keine Tränen mehr gibt. Wo es kein Leid mehr geben wird, kein Schmerz. Und sie werden sogar mit Engeln sprechen. Kapitel 22, Vers 1. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. Mit anderen Worten, wir werden aus der Zeit heraustreten, wir werden dem Tod entkommen, wir werden mit Engeln kommunizieren. Wir werden eine Liebe kennenlernen, die keinen Abschied kennt und wir werden endlich sehen, wie das Gute über das Böse triumphiert. Ist uns das klar, dass das passieren wird? Weil Jesus von den Toten auferweckt wurde, ist die christliche Hoffnung wahr, verlässlich. Und wenn Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, dann können wir sicher sein, dass es wahr ist, dass Fantasy zur Realität wird. Aber wie wird es tatsächlich zu meiner Hoffnung? Wie wird all das, was den Menschen damals eine tiefe Hoffnung gegeben hat, wie wird es eine Hoffnung für uns? Und ich möchte 3 Dinge zum Schluss dazu sagen. Was müssen wir tun, wenn wir uns diese Hoffnung zu eigen machen wollen? Das Erste, was wichtig ist, es gibt in der Bibel diese Sprache von noch nicht und schon jetzt. Vers 4, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und was hier steht, bedeutet, hey, das liegt in der Zukunft. Das wird alles nicht jetzt passieren, sondern es wird in der Zukunft passieren. Wir leben immer noch in einer dunklen, gefallenen und gebrochenen Welt. Es geschieht nicht jetzt, dass Gott alle Tränen in deinem Leben wegwischen wird. Vers 5, der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Jesus sagt, ich werde einmal alles neu machen. Aber noch nicht. Aber dieser Tag wird wahr werden. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir nicht so naiv sind und glauben, hey, nur weil wir unser Leben in Ordnung bringen, nur weil wir viele Dinge tun, die Gott gefallen, müsste alles nur noch wunderschön sein. Nein. In diesem Leben wird es Tränen geben. In diesem Leben wird es Traurigkeit geben. Aber irgendwann wird Gott alle deine Tränen wegwischen. Und du wirst keine Schmerzen mehr haben. Und es wird wunderschön sein. Du selbst wirst wunderschön sein. Das zweite ist, du musst die Sprache im Blick behalten. Und hier befinden wir uns in einer Sprache der Gnade. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die sagen, ich mache doch alles richtig. Und weil ich alles richtig mache, muss Gott mich doch segnen. Aber hier finden wir eine Sprache der Gnade. Vers 6, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Und das bedeutet, dass du dir den Himmel niemals verdienen kannst. Der Himmel wird dir geschenkt. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du Durst hast. Dass du Jesus gegenüber zum Ausdruck bringst, Jesus, ich möchte glauben und ich möchte diesen neuen Himmel und diese neue Erde erleben. Aber das wird dir nur geschenkt. Es ist zu 100% ein Geschenk und nichts, was du in deinem Leben dir selbst verdienen kannst. Und das Letzte ist die Sprache der Stellvertretung. Kapitel 22, Vers 1. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. Warum wird Jesus am Ende der Geschichte, vielleicht habt ihr euch das mal gefragt, warum wird Jesus am Ende der Geschichte immer wieder als Lamm bezeichnet? Ich meine, es gibt so viele schöne Bilder von Jesus, die vielleicht viel gehaltvoller sind, viel mächtiger sind. Jesus als Löwe, Jesus als König. Warum wird Jesus uns immer wieder vorgestellt als Lamm? Und ich werde euch den Grund dafür nennen. Und wir müssen an dieser Stelle eine kleine Zeitreise machen. Israel ist im Land Ägypten und es wird schrecklich gefoltert, tyrannisiert, klein gehalten. Israel vegetierte vor sich hin und hatte nichts für sich selbst. Und Gott plant eine bis dahin ungeahnte Rettungsaktion. Aber die Ägypter wollten das Volk Israel nicht einfach ziehen lassen. Und so gibt es diese Plagen. Und ihr kennt das vielleicht auch aus dem Film. Und die letzte Plage ist die verheerendste Plage. Wo Gott nämlich sagt, aufgrund eurer Sünden werde ich diesen Todesengel schicken und der wird was tun? Der wird alle Erstgeborenen töten. Und in einer individualistischen Kultur ist es vielleicht jetzt für uns überhaupt nicht nachzuvollziehen, was bedeutet das? Aber in einer patriarchalischen Kultur war das so, dass der Erstgeborene, wenn der treu war, wenn der fähig war, dann hatte die Familie Hoffnung. Versteht ihr? Dann hatte die Familie eine Perspektive für die Zukunft. Wenn der Erstgeborene starb, aus welchen Gründen auch immer, zerbrach jede Form von Hoffnung für die Familie. Und was sagt Gott? Gott sagt zu den Israeliten, schlachtet ein Lamm und nehmt dieses Blut und streicht es auf die Türpfosten. Und wo der Todesengel vorbeigeht und es sieht, an dem Haus geht er vorüber und schenkt neue Hoffnung. Und das, was wir im Alten Testament als ein Abbild finden, als ein Vorgeschmack von dem, was Jesus für uns getan hat, ist nichts anderes als das größte Bild von Hoffnung, das es überhaupt gibt. Dass Jesus in diese Welt kam, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist, dass er sein Blut investiert hat, damit du eine Hoffnung haben kannst, die weit über dein Leben hinausgeht. Und es mag sein, dass du heute Morgen hier sitzt und du fühlst dich schlecht und du hast wenig Hoffnung und du weißt, dass in deinem Leben vielleicht viele Dinge nicht mehr Realität werden, aber du darfst eins wissen, Jesus möchte deine Realität sein. Und wenn Jesus deine Realität ist, dann gehört es dazu, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und dass du einmal in einer himmlischen Stadt leben wirst mit so unglaublich vielen Menschen, die dir nicht auf den Zeiger gehen, von denen du dir nicht wünschst, ihnen nicht mehr in die Augen sehen zu müssen, sondern perfekte Beziehung ohne Sünde. Und du wirst dich selbst als eine Person vorfinden, die immer noch Person ist. Und du wirst dich entdecken als jemand, der wunderschön ist. An einem Ort der Unendlichkeit und der ewigen Hoffnung. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Hoffnung in unserem Leben immer realer wird. Und dass wenn du morgen, nachdem der Wecker geklingelt hat, und du rausgehst in diesen Alltag und Menschen dich verletzen, Menschen deinen Wert wie durch eine Pfütze ziehen, du attackiert wirst, dass du an diese Hoffnung denkst und an diese Christen denkst, die alles bereit waren zu investieren aufgrund dieser Hoffnung. Und dass du sagst, Jesus, ich weiß, was kommen wird und deshalb möchte ich mich in dieser Realität, in meinem Leben investieren. Und wenn es schwer wird, dann möchte ich an diese Hoffnung denken und ich möchte mir diese Hoffnung ganz vor Augen malen. Ich bete. Jesus, wir leben so oft von Dingen, die uns unmittelbar Kraft geben, die uns unmittelbar Hoffnung geben. Aber wir leben manchmal nicht von den Dingen, die uns über die dunkelsten Täler hinweg eine Hoffnung geben. Und ich möchte dich bitten, dass wir hier als Christen in der Stadt Korbach, dass wir den Menschen eine Hoffnung zeigen, die wirklich anders ist. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung, die so attraktiv ist, dass andere Menschen sie auch wollen. Und dazu gib uns einfach deine Gnade. Amen. Ich möchte euch noch ganz kurz von Sebastian erzählen, also nicht unser Sebastian Metz, sondern ein Sebastian, den ich aus einer Gemeinde in Norddeutschland kennengelernt habe. Sebastian hat eine geistige Behinderung. Sebastian ist in einem Rollstuhl gefesselt und ich habe Sebastian sehr häufig gesehen in den 6 Jahren, in denen ich in dieser Gemeinde tätig war. Und immer, wenn ich Sebastian traf, fragte er mich Folgendes: Thomas, werde ich irgendwann wirklich im Himmel sein? Und die Menschen werden mich lieben, wo ich hier so oft abgelehnt werde. Und ich habe immer gesagt, Sebastian, hey, im Himmel werden dich alle Menschen lieben. Und dann war das Zweite, Thomas, werde ich wirklich schön sein? Werden meine Beine schön sein? Werde ich im Himmel springen und tanzen und mich freuen können? Und ich habe gesagt, ja, Sebastian, hey, im Himmel wirst du springen und tanzen und dich wirklich freuen können. Und das Letzte war, hey, Thomas, wird das wirklich Realität werden? Ist es wirklich wahr? Ja, Sebastian, das ist wahr. Jesus, ich danke dir für die großartige Hoffnung, die wir haben und die wir nicht einfach nur gehört haben, sondern die mit uns gehen kann, die ein Teil von uns werden kann. Und ich bitte dich, dass du uns bekleidest mit dieser tiefen Hoffnung. Und der Herr segne dich und behüte dich. Und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen tiefen Frieden und seine großartige Hoffnung. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.